Fotopodcast.
Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Herzlich willkommen zur Folge 48. Heute mit Marek.
Hallo.
Und mir, dem Michael. Unsere Themen für heute:
Nikon D300S.
Mitziehen.
Alternative Tipp zu Pullfiltern.
Das Interview mit Matthias Schwind inklusive Gewinnspiel.
Sea Life, wie fotografiert man dort richtig?
Neuigkeiten von Nix Software.
Lightroom 3.0 ist draußen.
Ja, das Camera Raw Update 6.1.
Diffusoren für interne Blitze.
Die Hörerrückmeldung von GH über unser Kommentarfeld.
Es gibt Neuigkeiten auf unserer Webseite.
Ja, und das Hörertreffen Berlin ist auch heute nochmal auf dem Programm. Ja, das erste Thema. Marek, neues Spielzeug, neues Glück, ganz viel Freude. Lass hören.
Yeah. Ja, ich habe mir eine neue Kamera gekauft.
Ja, gut.
Ich glaube, man hört es.
Ja, man hört es doch deutlich. Man hört es deutlich. Die Geschwindigkeit hat doch sehr zugenommen im Vergleich zur Fuji.
Das war einer der Gründe.
Erzähl mal.
Genau. Also ich war eigentlich total zufrieden mit der Fuji, sowie auch mit der alten Nikon. Und bin es auch noch. Allerdings gab es für mich einfach ein paar Gründe, um jetzt doch nochmal ein Stück weit aufzurüsten. Also wie gesagt, ich habe mir die D300S gekauft und einer der Gründe waren sicherlich die 7 Bilder pro Sekunde, weil ich einfach gerade, wenn es um Hochzeitsfotografie oder um Porträts geht, wo ein bisschen mehr Action mit drin ist, da braucht man einfach eine größere Geschwindigkeit und um da ein paar schöne Bilder zu machen, weil oft ist es einfach so, man hat einmal ausgelöst und dann wartet man, aber das Motiv bewegt sich so schnell, dass man da einfach nicht hinterherkommt. Und das ist schon eine sehr feine Option. Und das nächste war für mich einfach die verbesserte Qualität und auch vor allem im ISO-Bereich. Aber was auch sehr, sehr angenehm ist, ist der Live-View. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das bei einer Spiegelreflex nutze. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man darüber den Weißabgleich einstellt. Und Michael, wir haben ja beide sehr viel zu tun mit Situationen, wo Mischlicht vorhanden ist, wo man den Weißabgleich am besten vor Ort ganz genau einstellt. Wir haben ja da schon öfter drüber berichtet. Und ich mache es jetzt so, das habe ich am Wochenende bei einem Shooting ausprobiert. Ich mache es jetzt so, ich mache den Live-View an, stelle die Kelvin-Voreinstellung ein und taste mich dann mit dem Auswahlrädchen in den Farbbereich durch, in dem der passt einfach. Und so hast du da in ein paar Sekunden wirklich deinen Weißabgleich exakt eingestellt. Und hast nachher eigentlich keine große Arbeit mehr damit, weil du zu Hause auch nicht überlegen musst, war das Grün jetzt so grün oder war da mehr Rotanteil drin oder war da mehr Gelbanteil drin. Das ist einfach eine tolle Option.
Das heißt, der Weißabgleich ist ab dem Moment, wenn du aus dem Live-View-Modus rausgehst, weiterhin in der Kamera hinterlegt.
Genau, also du kannst im Live-View deinen Weißabgleich wählen und auswählen. Also ich meine, das ist ja bei dem Video genau das Gleiche. Also du arbeitest ja auch in der Technik und kannst den eben auch in der Kelvin-Voreinstellung machen. Das heißt, du veränderst einfach die Kelvin-Zahl. Dazu hältst du die Taste bei Nikon einfach gedrückt, diese WB-Taste, White Balance, und verstellst das vordere Stellrad und damit kannst du dann im Prinzip die Kelvin-Einstellung regulieren. Und das zeigt er dir 1:1 sofort am Display an.
Sehr komfortabel und schnell.
Sehr, sehr geile Sache.
Ja,
so. Und was natürlich sehen auch ganz, ganz viel Spaß macht, ist das Filmen mit der Kamera. Sie hat mittlerweile einen Autofokus drin, wobei man den händisch quasi punktuell einstellen kann, aktivieren kann. Das ist noch nicht ganz so komfortabel, aber man nutzt das sicherlich jetzt nicht, um irgendwie eine Feierlichkeit oder so zu filmen, sondern um da wirklich irgendwelche kleinen Projekte mitzumachen. Aber für sowas ist das schon ziemlich cool. Also macht sehr viel Spaß, die Kamera.
Boah, klingt richtig gut. Und ich sag mal, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf. Wir können ja demnächst mal einen kleinen Vergleich machen zwischen der D300S und der 7D. Zumindest was die Geschwindigkeit betrifft, sind wir ja relativ ähnlich. Und dann können wir unseren Hörern ja nochmal berichten.
Genau, die sind auch, glaube ich, technisch ist da jetzt nicht wirklich so viel Unterschied. Also ich habe da jetzt auch mal ein bisschen in den ja einschlägigen Testen rumgeschaut und da muss ich als Nikon-Fan doch sagen, da ist nicht wirklich so viel Unterschied bei den Kameras. Ja, also gerade zwischen den zwei, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich.
Ja, dann neige ich doch ehrfürchtig den Kopf vor dir als Nikonianer, dass du auch anerkennst, dass eine Canon durchaus Nikon das Wasser reichen kann.
Nein, das ist ja das, was wir eigentlich immer sagen. Also es kommt nicht darauf an, was du jetzt für eine Kamera hast. Deswegen sagte ich auch am Anfang, ich war mit den Kameras zuvor auch sehr zufrieden. Und die Kamera alleine macht ja auch nicht das Bild, sondern das machst du.
Richtig.
Und im Endeffekt kommt es darauf an, dass du dich mit der Kamera wohlfühlst, dass du dich mit den Einstellmöglichkeiten wohlfühlst. Und das war bei mir eben mit Nikon der Fall, bei dir mit Canon. Und wie gesagt, die qualitativ nehmen die sich nicht wirklich viel.
Ja, das in der Hinsicht stimmt durchaus. Es ist also nicht allein die Marke. Ich denke, die Marke macht den Unterschied vielleicht manchmal aus preislichen Aspekten oder durchaus mit der Benutzerfreundlichkeit, wo man eher mit klarkommt. Und alles andere liegt an Kamera, Objektiv und vor allem dem Fotografen. Aber wenn wir jetzt mal von Nikon und Canon gesprochen haben, dann schweife ich ganz kurz über einen kleinen Umweg ab zu Canon. Und zwar haben wir mal Lens Avenue wieder vorgestellt und dabei hatte ich schon erzählt, dass ich auch nachschauen wollte, wo denn in der näheren Umgebung oder in Deutschland noch Möglichkeiten bestehen, sich Objektive zu leihen. Einer dieser Betriebe ist die Firma GM Foto in Frankfurt. Schlechte Parkplatzsituation, außer man steht im Parkhaus in der Nähe des Hauptbahnhofes. Aber die Firma GM Foto hat ein Riesensortiment an Leihartikeln. Das ist sowohl bei Canon, Nikon, stellenweise sogar bei Hasselblad so. Die haben California Sunbounds Produkte dort stehen, Pro Foto, On-Location Produkte und zu durchaus aus meiner Sicht akzeptablen Preisen. Also im Vergleich, man soll mir es bitte nachsehen, etwas günstiger sogar als Lens Avenue, allerdings mit dem Nachteil, man muss dorthin fahren, sich das Ganze dort holen. Ist man kein registrierter Kunde, muss man eine große Kaution hinterlegen. Ist man registriert, ist das Ganze etwas einfacher. Aber mal davon abgesehen, möchte ich einfach mal ganz kurz alle Hörer darüber informieren, dass am 15.06.2010 bei GM Foto auch der Canon DSLR-Tag stattgefunden hat. Hier konnte man alle Modelle mal aus der Nähe betrachten, in Ruhe testen und sich erstmal eine Idee darüber machen, ob das Produkt auch für einen passt. Ja, soweit mal ganz kurz hierzu. Und jetzt haben wir ja momentan ein Riesen-Event laufen. Deutschland hatte vor kurzem das erste Spiel 4:0 gegen Australien, auch wenn Australien nicht der schwierigste Gegner war. Und was haben wir denn da? Schnell spielende Fußballjungs, die einen Pass nach dem nächsten schießen und dann muss man mal gucken, ob man noch mit der Kamera hinterherkommt. Gell, Marek?
Ja, da bin ich ja völlig leidenschaftslos, was dieses Thema angeht. Ich ernte da immer böse Blicke, wenn ich irgendwo zu solchen Spielen mit muss oder naja, mit Fußball habe ich nicht wirklich viel am Hut. Aber wenn du das jetzt schon ansprichst mit schnellen Spielern, fotografisch gesehen, gibt es da natürlich einige Techniken, die durchaus interessant sind. Da wäre zum Beispiel das Thema Mitziehen. Das hatten wir bei dem Workshop und Fürstenecker Fototagen gehabt. Und zwar bei den Huskies. Ihr habt das ja schon ein wenig vorgestellt. Wir waren bei den Huskies gewesen und haben dort ganz interessante Fotos gemacht. Eigentlich war ja Thema gewesen, so diese ausdrucksstarken Hunde irgendwo so in ihrer Persönlichkeit auch darzustellen. Aber auch das Thema Mitziehen war mit dabei. Es geht dabei eigentlich darum, dass man mit der Kamera quasi dem Subjekt folgt und ja, das Subjekt scharf hat und den Hintergrund aus dieser Bewegung unscharf hat, also diese Schleifspuren mit drin hat und quasi diese Geschwindigkeit, die Schnelligkeit darstellen kann in dem Bild. Was eben ja bei den Fußballspielern ähnlich ist, wenn der durch das Feld rennt und den Hintergrund eben so ein bisschen unscharf bzw. verschwommen hat. Jetzt ist das die Schwierigkeit bei den Hunden, so wie bei den Fußballspielern, dass die sich nicht gerade bewegen. Die rennen und springen hoch und runter, kicken den Ball vor sich her. Also da wird es schon ziemlich schwierig, da einen Punkt zu finden, der einfach immer konstant ist. Das kann sollte in der Regel eigentlich das Gesicht sein, aber das kann durchaus schwierig werden bei sowas. Einfacher sind Motorsportgeschichten, Autorennen, Motorradrennen, irgendwie Wassersport oder sowas. Also da, wo eine gewisse Kontinuität einfach da ist. Und wie könnt ihr das machen? Es gibt eine kleine Regel, also das ist ja schwierig. Entweder man stellt die Kamera irgendwie von der Belichtung zu kurz ein, dann wird es schwierig, das so zu halten, dann wird es unscharf. Oder man stellt sie zu schnell ein von der Belichtung her und man hat dann diese Wischspuren nachher nicht mehr. Eine Technik, das Ganze so zu gestalten, dass vielleicht ein paar gute Ergebnisse dabei rauskommen, weil man muss wirklich dazu sagen, dass das relativ schwer ist und dass auch viel Ausschuss dabei ist, ist, wenn ihr die Geschwindigkeit abschätzen könnt. Dann gehen wir davon aus, ihr fotografiert ein Radrennen und da kommen Räder vorbei oder Fahrradfahrer vorbei mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 30 km/h. Dann verdoppelt ihr eben diese Geschwindigkeit, das heißt, da sind wir bei 60 und teilt eine Sekunde durch diese Geschwindigkeit. Das heißt, ihr habt eine 60stel Sekunde bei einer Geschwindigkeit des Radfahrers von 30 km/h. Mhm. Die stellt ihr euch ein, eben mit der Zeitvorwahl und stellt eure Kamera auf eine kontinuierliche Fokussierung, so dass ihr im Prinzip permanent den Radfahrer scharf habt und nehmt euch den Kopf als Punkt, den ihr scharf haben wollt. So, dann zieht ihr nach und wenn ihr eine Kamera habt mit 7 Bildern pro Sekunde, könnt ihr dann entsprechend einige Aufnahmen machen. Es bietet sich dabei an, die Kamera einfach dementsprechend weiter nachzuverfolgen und auch nach dem Schießen noch ein bisschen weiter dem Fahrradfahrer zu folgen, so dass er nicht gleich aufhört. Ja, das ist eigentlich eine grobe Berechnung für ein Kleinformat, eine Kleinformatkamera. Das heißt, ihr müsst dabei dann noch den Crop-Faktor berücksichtigen.
Ja, gut.
Falls ihr einen Bildstabilisator habt, zum Beispiel bei Canon-Kameras gibt es diese Stufen, Michael.
Ja, das betrifft
alles. Wird das, glaube ich, auf Stufe 1 gestellt.
Richtig.
Verhindert vertikale Verwacklung.
Ja, das ist kann das sein?
Man muss aber, 1?
Ja, soweit richtig, allerdings nur bei den L-Objektiven. Bei den Standardobjektiven gibt es nur entweder an oder aus. Bei den L-Objektiven gibt es Stufe 1 oder Stufe 2 und ganz speziell bei längeren Brennweiten, wie jetzt bei dem 70-200, 300 mm oder größer. Und da gibt es die Stufe 1, die, wenn man Freihand mitzieht, sowohl Verwacklung bei horizontal wie auch vertikalen Verwacklern ausgleicht. Also in beide Richtungen, wenn man horizontal mitzieht, aber dann noch nach oben und unten ein bisschen verwackelt, dann wird das hier ausgeglichen. Stufe 2, für alle die es interessiert, ist dann darauf beschränkt, dass wirklich nur Verwacklung in horizontale Richtung berücksichtigt werden, denn vertikal nach oben oder unten ist die Kamera ja an und für sich fixiert. Hier geht dann das Objektiv davon aus, dass keine Verwackler in Frage kommen. Das ist also nochmal eine richtig schöne Unterstützung, die dazu beiträgt, dass die Bilder durchaus noch einen Ticken schärfer sein können, als wenn es ganz freihand ohne Stabilisator wäre.
Ja, also das ist eine wunderbare Technik. Probiert das einfach mal aus. Ihr solltet natürlich gucken, dass die Brennweite auch dementsprechend passt. Das passt, oder es funktioniert generell mit allen Brennweiten, aber ihr müsst natürlich gucken, welche könnt ihr noch mit der verbundenen Belichtungszeit auch halten. Da wird es natürlich, je länger die Brennweite, desto schwieriger wird das Ganze. Aber versucht das einfach mal, versucht es erstmal mit solchen ruhigen Fahrweisen und dann kann man sich auch weiter an Geschichten wie Hunde oder sowas ranwagen, wobei das durchaus ein bisschen schwieriger ist und da gehört auch, glaube ich, ein Quäntchen Glück dazu.
Ja, das stimmt. Und von den Mitziehern kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Trick, den du vor kurzem angewandt hast, um ohne einen Polfilter Spiegelung zu eliminieren. Ganz kurz.
Genau. Ja, ich meine, wir haben ja schon des Öfteren erklärt, Polfilter nicht nur für Wolken, sondern auch hervorragend, wenn ihr irgendwelche Flächen entspiegeln wollt. Das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut, gerade wenn ihr große Dinge entspiegeln wollt. aber ihr kriegt ja manchmal auch nicht alles damit raus. So. Ja, ich hatte am Wochenende ein Fotoshooting gehabt, wo eine große Glaswand war und dahinter waren riesengroße Glasfenster. So, jede Menge Licht, jede Menge Reflexionen. Und der Polfilter hatte eben nur einen Teil davon entspiegeln können. Also es war nicht so wirklich das Gelbe vom Ei gewesen. Und ich habe einfach immer eine schwarze Pappe in meinem Fotorucksack. Die wiegt nichts, die kann man schön zusammenfalten. Also die hat die Größe, ich glaube A2 oder was das ist. Also hat schon eine ordentliche Größe, kriegt man eben im Bastelladen. Und die habe ich zusammengefaltet im Rucksack. Und die habe ich mir eben... Ich habe die Kamera auf ein Stativ gepackt, Fernauslöser, alles fokussiert, eingestellt. Und dann habe ich mich daneben gestellt und habe die relevanten Teile des Bildes einfach abgeschattet. Also habe mich zwischen Licht und der Glaswand gestellt und habe mit der Pappe eben die Reflexionen abgeschattet. Und das funktioniert super genial, kostet ein paar Cent und man kann es eigentlich immer dabei haben. Man kann das auch nehmen, wenn man irgendwo blitzt und will die Blitzreflexionen nicht mit im Bild haben, wenn man irgendwie mit Strobist-Kits arbeitet. Also da kann man, ja, kann man ganz tolle Sachen mitmachen.
Klingt interessant, ist wirklich günstig, nimmt nicht viel Platz weg und scheint funktionell zu sein.
Ja,
schauen wir mal. Auf jeden Fall. Da ich mich ja so ein bisschen auf Low Budget eingeschossen habe, dank der Fürstenecker Fototage, nehme ich das gleich mal mit auf. Ja, und wir haben es in der Hinsicht endlich geschafft. Vor kurzem haben wir das Interview mit Matthias Schwind aufgenommen. Es wird nun eingespielt. Hört es euch in Ruhe an. Es ist ganz interessant. Wie, wo, was kommt man denn zu einem Buch und zu der Idee und dem Thema? Und zum Schluss kündigen wir ein Gewinnspiel an. Viel Spaß. Hier kommt der Mitschnitt. Hallo liebe Fotopodcaster, wie bereits in Folge 43 angekündigt, kommt heute das Interview mit dem Autor des Buches Geotagging für Fotos. Der ein oder andere von euch hat sich mit Sicherheit den Link dazu schon mal angeschaut und sich über das Buch und den Autor Matthias Schwind informiert. Wir haben mit ihm gesprochen und er war bereit, mit uns ein Interview aufzunehmen. Ja, und ich darf nun am anderen Ende der Leitung den Autor Matthias Schwind begrüßen. Hallo Matthias.
Hallo.
Ja, grüß Gott nach München, der Landeshauptstadt Bayerns. Du bist im Endeffekt, kann man sagen, ein eingefleischter Geotagger.
Das kann man so sagen, ja. Ich habe angefangen mit Geotagging schon während meinem Studium, was so im Bereich 2002 war. Da habe ich angefangen mit einem kleinen Outdoor-Navigationsgerät, so für Wanderungen, Fahrradfahren. Und dann war natürlich die Frage, was kann ich damit noch machen? Und da bin ich dann drauf gestoßen, dass ja die Möglichkeit in Bildern besteht, diese mit Zusatzinformationen zum Aufnahmeort anzureichern.
Also in der Hinsicht eine absolut praktische Funktion, um die Bilder ja, dem Aufnahmeort wieder zuordnen zu können. Man kennt es ja, man war im Urlaub, man war viel unterwegs, man hat viel fotografiert und dann kommt so die Frage der Freunde, ist das ja ein tolles Bild, wo hast du das aufgenommen?
Ja. Richtig, und die eine Möglichkeit besteht natürlich mit dem Verschlagworten. Nachher 3000 Bilder, 2000 Bilder vom letzten Urlaub, Rundreise mit Schlagworten zu versehen, ist natürlich eine mühsame Angelegenheit. Also die Frage, wie kann das einfacher gehen? Und da heißt eigentlich die Lösung Geotagging, die das im Großen und Ganzen automatisiert.
Jetzt haben wir ja Geotagging auch in der einen oder anderen Folge schon mal vorgestellt. Aber abgesehen mal von dem Unterschied der Aussprache, der eine sagt Geotagging, andere sagen noch Geotagging und ganz hübsche sagen Geotagging, betrifft sich oder bezieht sich alles im Endeffekt ja auf das Gleiche. Aber ein großes Wort, eine tolle Funktion, aber wie funktioniert das Ganze überhaupt?
Gut, die modernen Digitalkameras bieten ja immer die Möglichkeit, in den sogenannten EXIF-Daten zusätzliche Informationen zu dem Bild abzuspeichern. Normalerweise wird da abgespeichert, mit welcher Blende, mit welcher Belichtungszeit, mit welcher Kamera überhaupt das Bild aufgezeichnet wurde. Und in diesen Daten gibt es eben die Möglichkeit, noch Informationen zum Aufnahmeort in GPS-Koordinaten abzuspeichern. Und damit ist dann der Aufnahmeort direkt im Bild festgehalten.
So, dass man dann mit der dementsprechenden Software auch nachvollziehen kann, wo das Bild aufgenommen worden ist.
Richtig. Jeder verfügbare EXIF-Reader kann dann aus diesen Informationen den Aufnahmeort herauslesen, kann ihn einmal anzeigen als Koordinaten, die allerdings wahrscheinlich den wenigsten direkt etwas sagen, oder kann die Aufnahmeposition in einer Karte zum Beispiel von OpenStreetMap oder Google Earth anzeigen.
Die Aufnahmeposition, das ist das eine. Man kann ja auch dann über unterschiedliche Programme nicht nur eine Position eines einzelnen Bildes, sondern auch die gesamte Route. Wenn man die Koordinaten von, sagen wir so, dem Punkt der einen Koordinate verknüpft mit der anderen, praktisch auch eine Nachvollziehung der gelaufenen oder gefahrenen Route darstellen. Das heißt, man weiß wirklich, wo man an dem gesamten Tag oder innerhalb von einem gewissen Zeitraum unterwegs war.
Richtig. Besonders ist es bei sogenannten Geotaggern oder Geologgern möglich. Die zeichnen in festgelegten Zeitabständen den zurückgelegten Weg als sogenannten Track oder Wegstrecke auf Deutsch, zeichnen die diese zurückgelegte Strecke auf, und diese Wegstrecke kann ich dann auch wieder auf Karten darstellen und kann dadurch ganz genau nachvollziehbar machen, wo ich meine Rundreise beispielsweise, wo mich diese Rundreise überall hingeführt hat.
Ein ganz, ganz, ganz tolles Tool und auch super Funktionen. Wenn man das jetzt erstmal betrachtet im Rahmen der Möglichkeiten, die Geotagging dem Fotografen bietet. Aber wie es halt so ist, alles was super klingt, der ein oder andere Skeptiker hat Respekt oder Angst davor. Wir haben jetzt so schon ein paar Vorteile angerissen und benannt, aber es gibt natürlich zu Vorteilen auch dann die dazu gehörigen Vorurteile. Was kannst du denn zu bestehenden Vorurteilen sagen? Also es gibt ja Ängste, dass zum Beispiel, wenn man sich die Gebrauchsanweisung von meinem Geologger, den ich hier habe, anschaut, dann steht da drin Empfehlung: Bevor Sie die Daten synchronisieren, empfehlen wir Ihnen, eine Sicherheitskopie der Bilder zu machen, da beim Datenabgleich es zu Übertragungsfehlern kommen kann und die Bilddaten dann eventuell nicht mehr lesbar wären.
Richtig, die Möglichkeit besteht natürlich in jedem Fall, nachdem nachträglich die EXIF-Daten des Bildes nochmal angefasst werden und manipuliert werden, kann das zu Problemen führen. Ich empfehle da ganz klar, ein paar Versuche mit der jeweiligen Software zu machen, mit allen Software-Systemen, die man in seinem Workflow einsetzt, also Bildverwaltung, RAW-Converter, Bildbearbeitung, ob alles so funktioniert. Das mit Fotos gemacht, die nicht so wichtig sind, und wenn das alles zur Zufriedenheit funktioniert, dann kann man quasi gefahrlos das Geotagging an seinem Bildbestand durchführen. Aber du sprachst gerade von Vorurteilen. Ein sehr häufig gehörtes ist dann doch immer, dass es sehr kompliziert und zeitaufwendig ist. Da muss man sagen, klar, es ist im Workflow ein zusätzlicher Arbeitsschritt, aber er ist deutlich einfacher und weniger zeitaufwendig als das manuelle Verschlagworten mit irgendwelchen Städtenamen, Ländernamen oder sonst irgendwelchen Ortsinformationen.
Ist in der Hinsicht auch, wenn man kurz darüber nachdenkt, nachvollziehbar, da die Software ja den Abgleich für jemanden übernimmt und man nicht selber am Keyboard sitzt und die Schlagworte dementsprechend eintippt. Ja, Matthias, jetzt haben wir das Ermitteln der Daten über Geologger oder auch alternative Geräte schon mal angerissen. Allerdings gibt es einen Hype, den man sich zunutze machen kann von einem Endgerät, ja, das eigentlich jeder zum Teil in der Hosentasche stecken hat, das man auch verwenden kann.
Richtig, das ist das Smartphone. diese Gattung von Telefonen wird ja heutzutage immer ausgeliefert mit einem integrierten GPS-Empfänger und einer Kamera. Und im Normalfall kann man die aufgenommenen Bilder sofort im Gerät mit den Informationen des GPS-Empfängers verknüpfen und die Bilder werden direkt mit integrierten Geodaten ausgegeben. Ja. Das nennt man dann das direkte kamerainterne Geotagging. Da besteht natürlich keine Gefahr, dass irgendwelche Bilddaten später nicht mehr lesbar sind, da die Informationen direkt von der Kamera in die EXIF-Daten geschrieben wurden. Für uns Fotografen ist natürlich die Kamera in einem Smartphone wie beispielsweise einem Android- oder einem iPhone-Gerät keine wirkliche Kamera. Wir wollen mit richtigen Kameras arbeiten. Da gibt es auch die Möglichkeit des kamerainternen Geotaggings. Das ist möglich mit Canon oder Nikon Spiegelreflexkameras. Etwas einfacher ist es bei Nikon-Geräten. Diese besitzen die direkte Möglichkeit, GPS-Geräte anzuschließen. Da gibt es ein Gerät direkt von Nikon, sehr teuer, oder deutlich besser von Solmeta. Angeschlossen an die Nikon werden die Geodaten direkt ins Bild abgespeichert. Bei Canon ist es nicht komplizierter, nur etwas teurer. Um da ein GPS-Gerät direkt an die Kamera anzuschließen, wird der WLAN-Adapter für die jeweilige Canon-Kamera benötigt und daran kann dann der GPS-Empfänger angeschlossen werden. So ist auch bei hochwertigen Spiegelreflexkameras ein kamerainternes Geotagging möglich.
Ja, wir haben es zuletzt gesehen an den Fürstenegger Fototagen. Da hatten wir eine Teilnehmerin mit einer Nikon D5000 und die hatte den originalen Nikon Geotagger oben auf dem Blitzschuh sitzen, verbunden mit dem Kabel zur Kamera. Und alle Daten wurden direkt auf die Bilder geschrieben. Ja, Matthias, und dann hast du eine Alternative angesprochen zu dem originalen Nikon GPS-Logger, die preislich günstiger wäre, beziehungsweise wir haben schon mal gesprochen, entweder günstiger ist oder von der Ausstattung her wesentlich besser. Den Link stellen wir den Hörern mal zur Verfügung in unseren Shownotes. Vielleicht kannst du aber kurz was dazu sagen.
Gut, das sind die Geräte von Dawntech bzw. Solmeta. Und diese verfügen neben der einfachen Übermittlung von den GPS-Daten auch über einen eingebauten Logger. Das heißt, die Wegstrecke, die zurückgelegt wurde, wird aufgezeichnet, kann später dann in Präsentationen übernommen werden. Und einige Geräte von den beiden erwähnten Firmen werden auch mit eingebautem Kompass ausgeliefert. Dadurch ist es dann auch möglich, die Blickrichtung der Kamera in den EXIF-Daten festzuhalten.
Eine tolle Alternative. Und ich werde mir das Ganze mal anschauen, könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Hörer sein Interesse in der Hinsicht mal an dem Nikon-Originalprodukt vorbeischiebt und eventuell auf die besseren Alternativen zurückgreift. Ja, jetzt gucken wir aber mal, wenn wir zwei uns unterhalten und ich mir das Ganze so anhöre, bist du eigentlich im Bereich Geotagging ein, wenn ich so sagen darf, absoluter Crack. Durch das Fachwissen kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass der ein oder andere auf dich zukam und ich weiß ja auch, dass du stellenweise als Referent in diesem Bereich tätig bist. Aber was hat dich denn genau veranlasst, ein Buch darüber zu schreiben?
Gut, wie du schon angesprochen hast, es kamen im privaten Umfeld, kamen immer sehr viele Fragen auf mich zu. Sag mal, du arbeitest doch auch in der Navigationsbranche, du machst doch das mit diesem Foto- und GPS-Ding. Wie geht das alles und wie macht man das? Das habe ich dann ein paar Leuten erklärt und habe mir dann gedacht, es gibt überhaupt noch kein Buch auf dem Markt, die dieses Thema richtig abhandeln. Dann habe ich mich an einige Verlage gewendet und es war Interesse da. Schlussendlich habe ich mich mit einem geeinigt und wir haben beschlossen, da ein Buch nur über Geotagging zu machen.
Ja, in der Hinsicht auch, wenn ich das so sagen darf, ein durchaus einfach zu verstehendes und sehr gut aufgebautes Buch. Denn wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis anschaue, dann finde ich eigentlich zu jedem Thema auch einen dementsprechenden Artikel. Das geht los erstmal über eine Einführung Geotagging allgemein.
Genau, damit man mal versteht, worum geht es, wo werden diese Ortsinformationen überhaupt abgespeichert, wie werden sie erzeugt. Einfach mal kurz Grundlagen, aber nicht auf wissenschaftlichem Niveau, sondern doch recht knapp und prägnant abgehandelt, das ganze Thema.
Ja, beim Lesen deines Buches ist mir auch aufgefallen, dass du ja tatsächlich auf jede einzelne Art oder jede einzelne Möglichkeit der Festlegung von Koordinaten oder Örtlichkeiten eingehst, was nicht immer nur auf Loggern basiert oder dann auf Smartphones, sondern auch Varianten, was man zum Beispiel machen kann, wenn man in einem geschlossenen Gebäude ist. Du führst praktisch auch den unerfahrenen Benutzer in jeden einzelnen Bereich ein. Das heißt, man kann es auch als Leitfaden eigentlich sich kaufen, bevor man sich für ein Gerät entscheidet und dann festlegen, was für einen die bessere Möglichkeit ist, oder?
Auf jeden Fall. Quasi werden auch Kauftipps gegeben für die jeweiligen Anforderungen, die der Nutzer an sein Geotagging stellt, sei es über nachträgliches Verorten mit Loggern oder Outdoor-Geräten, die vielleicht schon vorhanden sind. Dann nimmt auch noch etwas Raum ein, die Vorstellung von verschiedenen Software-Systemen für Smartphones. Das ist nämlich auch möglich. Und natürlich das kartenbasierte nachträgliche Verorten etwa für Bilder, die sich im Archiv befinden oder an Orten, wo kein GPS-Empfang möglich ist.
Super. Das heißt, im Endeffekt bietest du auch die Lösung für alle die vielleicht schon ein taugliches Gerät zu Hause haben, dieses einzusetzen durch eine Softwareaktualisierung, ohne dass man sich ein neues Gerät kaufen muss.
Genau. Mit den Smartphones ist es heute möglich. Sie haben natürlich ihre Einschränkungen, aber um sich mal an das Thema heranzutasten und es auszuprobieren, ob einem das gefällt, ist es mit Sicherheit sehr sinnvoll und
ermöglicht den ersten Einstieg erst einmal in das Geotagging.
Richtig, um die Technologie kennenzulernen. Und wenn man sich dann mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, dann kann man immer noch auf ein anderes Gerät umsteigen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin von dem Buch sehr begeistert, denn gut, wenn man jetzt mal das Stichwortverzeichnis, Inhaltsverzeichnis mit dazu nimmt, auf immerhin 96 Seiten, ist es ja nicht nur so, dass du alles schön umschreibst oder beschreibst, sondern auch mit Bildern detailliert unterstützt.
Genau, weil es ist kein Mittel zum Zweck, einfach nur Ortsinformationen in die Bilder reinzubringen, sondern der zweite Teil des Buches beschäftigt sich dann hauptsächlich mit dem Thema, was kann ich mit den Bildern, die nun mit Geoinformationen versehen sind, überhaupt anfangen?
Ja, da weißt du ja dann auf Möglichkeiten bei zum Beispiel Google Earth hin oder Alternativen dazu, wo man dann auch seine Locations direkt an dem richtigen Ort anbringen kann, beziehungsweise in beide Richtungen das Ganze funktioniert, man ja auch eine Koordinate, die man dort festgelegt hat, auf ein Bild verlinken kann, richtig?
Genau. Einmal natürlich die Präsentationsmöglichkeiten im Internet auf verschiedenen Plattformen, aber auch die Offline-Verwendung etwa für Fotobücher oder natürlich für die Bildverwaltung, damit man jederzeit weiß, wo wurde das Bild aufgenommen, beziehungsweise ich suche jetzt ein Bild, was aufgenommen wurde in Hamburg und kann dann über meine Bildverwaltung, etwa Lightroom, direkt alle Bilder selektieren.
Ja, da hast du einmal die Selektierungsmöglichkeit auch sehr schön bebildert und beschrieben. Und wenn man da auf die nächste Seite kommt, wir lassen unsere Hörer, wenn sie das Buch haben, mal suchen, finde ich ganz toll, die fertige Kartenansicht für die Verwendung in einem Fotobuch, wo wirklich eine gesamte Bilderroute mit den markierten Eckpunkten angelegt worden ist, die man tatsächlich auch in ein Printmedia mit einbringen kann.
Richtig, es werden hier dargestellt verschiedene Fotos mit der Karte und den Markierungen, wo wurde das Foto genau aufgezeichnet. Sehr schöne Auflockerung für Fotobücher, um zu zeigen, bei einer Rundreise etwa, wo wurde welches Foto aufgezeichnet.
Ja, da kenne ich schon einen potenziellen Nutzer dafür, meinen Schwiegervater. Der macht ganz begeistert Fotobücher und schreibt überall alles mit dazu, damit er bloß nichts vergisst. Und das kann ihm doch ein bisschen Arbeit abnehmen und er kann all seinen Freunden noch detaillierter zeigen, wo er denn genau war. Ja, Matthias, dann herzlich vielen Dank für die Präsentation deines Buches und Erläuterungen des Inhalts. Eine wirklich hilfreiche Quelle für alle die, die noch nichts mit Geotagging zu tun hatten, aber auch für alte Geotagging-Hasen, um sich vielleicht ein wenig zu erweitern in die verschiedenen Bereiche. Das Ganze ist im autorisierten Buchfachhandel zu erhalten, zu einem, ich finde, durchaus attraktiven Preis von 19,95 Euro.
Ja, für alle Hörer unter euch, die sich jetzt überlegen, dieses Buch zu kaufen, haben wir eine Überraschung. Mit dem Autor des Buches, Matthias Schwind, haben wir uns überlegt, euch ein attraktives Gewinnspiel anzubieten. Dieses basiert darauf, uns ein Bild zum Thema Geotagging zuzuschicken. Dieses Bild hat allerdings eine Vorgabe zu erfüllen. Wir möchten kein traditionelles oder einfaches Bild einer Einbindung eines typischen Geotagging-Gerätes empfangen, sprich eine Kamera, auf der ein Logger sitzt, ein Logger, der irgendwo in der Hand liegt oder ähnliches, sondern wir würden gerne auf die herkömmliche, alte, traditionelle Art und Weise einer Anpeilung eines Hinweises auf eine Location, auf eine schöne Umsetzung einer Variante, wie ihr sie euch vorstellt, wie das Ganze gewesen ist oder gewesen sein könnte, bevor das Geotagging seinen breiten Weg durch die Fotografie gestartet hat. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, ein Ortsschild, das auf das Objekt hin zeigt, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, eine schöne Kirche. Kurz vor dem Ort ist das Ortsschild, wo drauf steht Ortszentrum Petersberg. Gibt es in der Hinsicht, glaube ich, gar nicht, aber ist ein Beispiel. Und ihr könnt praktisch durch das Ortsschild darauf verlinken, welche Kirche das ist. So etwas zum Beispiel, Einbindung einer Karte, eines Kompasses. Wie ihr das Ganze aufbaut, ist euch überlassen. Der Gewinner des Ganzen, wir bilden ein Komitee, das sind nicht wir Jungs oder nicht nur wir Jungs aus dem Fotopodcast, Stefan, Marek und ich, sondern auch Matthias wird mit hinzugezogen und legen dann den Gewinner fest. Alle Zusendungen, die ihr uns bitte per E-Mail an unseren Pixstar-Fotorahmen schickt. Den kennt ihr noch aus Folge 11, ist schon ein Weilchen her. Aber die E-Mail-Adresse ist nach wie vor aktiv. Diese lautet fotopodcast@mypixstar.com. Ich freue mich auf die zahlreichen Zusendungen unserer Hörer, wünsche viel Glück bei dem Gewinnspiel, darf mich bei Matthias Schwind bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast zu unserem Interview, für unsere Hörer und den Fotopodcast.
Ich sage auch Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht. Den Hörern wünsche ich viel Erfolg und viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß beim Geotagging.
Ja, nochmals vielen lieben Dank und bis bald, Matthias.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank auch nochmal an Matthias, auch wenn ich mich in dem Interview oder während dem Interview schon oft genug bedankt habe. Es war sehr nett, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und wirklich ausgiebig auf alles eingegangen ist. Wir haben uns sehr gut und freundschaftlich unterhalten und hier kommen nun noch die letzten Details zu unserem Gewinnspiel. Und zwar, das Thema ist euch ja schon bekannt. Wir brauchen aber noch einen Einsendeschluss und das haben wir uns offen gehalten, da wir nicht genau wussten, wann die Einspielung kommt. Die ist nun geschehen. Daher bitten wir euch, wer Lust von euch hat, an dem Wettbewerb teilzunehmen und uns sein Bild an unseren Pixstar-Rahmen schicken möchte. Die E-Mail-Adresse kommt auch nochmal in unserem Blog zum Abschluss dieser Sendung. Dann sollte das Ganze bitte bis zum 18. Juli geschehen sein. Das sind gute 3 Wochen. Wir haben dann noch bis zur nächsten Folge, das dürfte dann ja schon unsere Jubiläumsfolge 50 sein, wenn alles normal verläuft, dann auch schon einen Gewinner haben. Wir freuen uns auf die Einsendung, sind wirklich gespannt und hoffen, wir können euch ein bisschen motivieren und animieren, euch ein wenig was einfallen zu lassen zu Geotagging, wie wäre es vorher gewesen ohne Logger. Ja, soweit erstmal kurz zu dem Buch und dem Gewinnspiel. Und wir haben heute wirklich ein vielreiches Themensammelsurium und springen von einem ins nächste, von Geotagging zu Sea Life.
ja, das Springen, das kann man da wirklich wörtlich nehmen. Wir waren dort gewesen, dann sind die Haie beim Füttern so hochgesprungen, einem entgegengesprungen. War schon sehr interessant. Ja, nee, wir hatten am Wochenende ja, wie gesagt, ein paar Fotoshootings und die waren in der Pfalz gewesen. Und dann hatten wir noch ein bisschen freie Zeit gehabt und sind dann nach Speyer gefahren und haben uns das Sea Life mal angeschaut. Und das kann ich wirklich empfehlen. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen auch aus fotografischer Sicht. Also ich mag sowieso Fische total gern. Ich bin ein totaler Aquarien-Fan und ja, alles so, was so mit Fischen zu tun hat. Und ich werde oft gefragt, wie macht man das eigentlich richtig? Da ist doch überhaupt nicht genug Licht da und bei mir verwackelt das immer und die Fische sind nur verschwommen drauf. Und dann gibt es die nächsten, die blitzen in die Scheibe. Also es gibt diverse Techniken, die man vielleicht dort lieber nicht machen sollte. Jo, als erstes solltet ihr den Blitz am besten zu Hause lassen. Für die Fische ist das nicht das Allertollste, wenn die direkt angeblitzt werden. Und ihr habt ja auch noch die ISO, mit der ihr spielen könnt. Als allererstes dreht ihr die ISO mal ein bisschen höher und schaltet den Blitz, wie gesagt, aus. Und dann nehmt ihr euch die Zeitvorwahl vor und stellt eine entsprechende Zeit ein, in der ihr den Fisch einigermaßen gut scharf darstellen könnt. Ich habe da mit, was habe ich gearbeitet? Ich glaube, mit 250. Sekunde habe ich angefangen und dann habe ich mich so ein bisschen nach oben, unten orientiert, je nachdem, wie viel Licht ich zur Verfügung hatte und habe dann entsprechend die ISO auch angepasst. Natürlich sind dann auch Bilder dabei, die ein bisschen verrauschter sind, wenn es etwas dunkler wurde. Aber in der Regel, gerade bei den Meerwasserbecken, habt ihr eigentlich ziemlich viel Licht. So, dann braucht ihr auch, ähnlich wie bei dem Mitziehen, die kontinuierliche Fokussierungsmessung. Die stellt ihr euch ein und wählt dann den entsprechenden Fisch, den ihr fotografieren wollt. Klickt halb durch, sodass ihr permanent fokussiert. Und dann löst ihr aus. Und ihr habt nachher ein Bild, was eben von der Belichtung her, wo ihr den Fisch relativ scharf habt. Und könnt dann in Lightroom gucken, ob ihr das Bildrauschen noch ein bisschen reduzieren könnt. Aber ihr habt, ohne dass ihr irgendwie mit Blitz arbeitet, eben gute Ergebnisse. Es gibt Leute, die fotografieren auch Fische mit Blitz. Da muss man aber gucken, dass man das irgendwie indirekt macht. Aber ich bin da nicht wirklich ein Fan von, Tiere irgendwie mit Blitzen abzulichten. Finde ich nicht so wirklich toll.
Also es geht durchaus auch ohne. Und manchmal ist wirklich der Grundsatz, weniger ist mehr, auch eine Fotografie richtig was wert.
Genau.
Ja, gut.
Ja, und du hast eine Anregung wahrgenommen und hast dir das HDR-Tool von Nix Software mal näher angeschaut.
Ja, durchaus. Also die Anregungen haben wir uns schon in der letzten Folge zu Herzen genommen. Da sind wir schon mal auf ein Produkt von Nix Software eingegangen. Und jetzt ist es so, dass der Plugin-Hersteller Nix Software auf seinen Seiten, man kennt ihn schon als Hersteller der Photoshop-Werkzeuge wie VESA und ColorFX Pro, nun ein HDR-Tool ankündigt, an dem aber derzeit noch gearbeitet wird. In den ersten Ankündigungen sieht man schon ein Werkzeug, das sich optisch ja, so gut wie nahtlos in das Look and Feel der übrigen Nick-Produkte einfügt und mit einer ganzen Reihe von voreingestellten HDR-Umwandlungen aufwartet und natürlich dann auch hier wieder die U-Points nutzt, um eine sehr präzise Feineinstellung zu ermöglichen. Ja, das neue Werkzeug kann sowohl HDRs aus Belichtungsreihen mit verschiedenen Aufnahmen zusammensetzen, als auch Pseudo-HDRs aus Einzelaufnahmen generieren. Und ein deutschsprachiges Webinar zu HDR-Imaging-Tool wird bereits am 5. Juli um 18 Uhr stattfinden. Weitere Infos könnt ihr euch auf der Seite von Nix Software anschauen. Ja, jetzt haben wir die Nix Software kurz drin gehabt und jetzt kommen wir leider wieder zu dem Thema Adobe. Aber es ist und bleibt nun mal einer der Hersteller, der momentan auf dem Markt nicht wegzudenken ist und deswegen kommt er auch etwas häufiger. Marek, was hat sich denn von Lightroom getan?
Leider ist gut. Ja, wir benutzen das einfach und deswegen stellen wir es halt etwas intensiver vor. Aber wir haben schon ganz, ganz viel über das neue Lightroom erzählt. Stefan hatte ja in den letzten Sendungen ausführlich darüber berichtet und jetzt ist es einfach soweit, Lightroom 3.0 ist draußen und ist käuflich erhältlich. Wir verlinken das Ganze auch Und ich glaube, das Update kostet, hier steht es noch drin, mit $99 und die Vollversion $299. Ja, und dann bleiben wir auch gleich bei Lightroom. Wir werden oft auf den Workshops gefragt, wie sieht das eigentlich aus bei Lightroom? Wenn ich ein Bild importiere, dann lädt er das Bild kurz und dann zerschießt das auf einmal wieder. Also die Einstellungen, die Voreinstellungen der Kamera sind dann auf einmal alle weg. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und die eine ist, dass ihr über die Voreinstellungen geht. Ihr klickt dann oben auf Lightroom, links oben in den Ordnern, und geht dann auf Voreinstellungen und dann nimmt ihr euch die Vorgaben vor. Und dann gibt es eben die Standardentwicklungseinstellungen, nennen die sich. Und da gibt es verschiedene Häkchen, die ihr setzen könnt. Es gibt einmal die automatische Farbtonkorrektur. Das wäre sowas, was eben dann automatisch die Farben ein bisschen entsprechend anpasst. Und dann gibt es die Standardeinstellungen, die an die Seriennummer der Kamera angepasst werden. Da könnt ihr mal probieren, einfach ein Häkchen zu machen und schaut mal, wie ihr damit schon zurechtkommt. Es gibt dann noch die Möglichkeit, beim Konvertieren in Graustufen automatische Graustufen-Kanalanpassung anzuwenden und auch Standardeinstellungen an den ISO-Wert der Kamera anpassen. Das heißt, dann macht er auch schon entsprechende Veränderungen im Bild, wo er davon ausgeht, bei der ISO-Einstellung muss das und das noch verändert werden. Probiert das mal aus. Schaut mal, wie ihr mit den Einstellungen zurechtkommt. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze nochmal händisch vornehmen und könnt die Profile eurer Kamera verändern. Und dazu geht ihr im Entwickeln-Modul und in die Kamerakalibrierung und könnt dann entweder euch verschiedene Profile aus dem Internet laden oder die vorgegebenen Profile nehmen. Ihr könnt auch eins selber verändern, anlegen und das eben auf eure Bedürfnisse hier entsprechend anpassen. Wer dann einfach die verschiedenen Farbtöne verändert, sodass er sagt, ja, das passt jetzt so mit den Einstellungen, die ich hatte, ganz gut zusammen. Ja, das sind so die zwei Wege, wie man sich daran nähern kann. Ich komme eigentlich schon ganz gut damit, also ohne die Kalibrierung komme ich schon ganz gut mit der D300S zurecht, wenn ich nur allein diese Farbtonkorrektur automatisch anpasse und auch diese Einstellungen, die mit der Seriennummer der Kamera verbunden sind, übernehme.
Super, ich habe in der Zwischenzeit kurz nachgeschaut und kann durchaus durchgeben, dass das Upgrade 95,20 Euro kostet und die Vollversion 296,31 Euro. Ganz tolle Preise. Zuzüglich dem Versand, wenn man es als Boxed-Version haben will. Und ich finde nach wie vor ist Lightroom ein durchaus attraktives Produkt mit einem sehr günstigen Preis. Hammer. So kann man es durchaus
über den günstigen Preis ist natürlich Auslegungssache.
Ja, aber im Vergleich zu einem CS5, was natürlich auch wieder ein bisschen mehr kann, anderen Leistungsumfang hat, ist es durchaus innerhalb einer Finanzierungsmöglichkeit.
Genau. Ja, dann bleiben wir noch ein bisschen bei Lightroom und bei den Möglichkeiten, die Lightroom bietet. Lightroom, das haben wir auch schon des Öfteren erzählt, gerade auf dem letzten Workshop haben wir auch die Vorzüge einfach dieses non-destruktiven Systems näher erklärt. Und es kommen dann immer wieder mal so die Fragen, ja, ich will das ja aber nur entwickeln und dann kann ich das RAW ja eigentlich löschen, weil das brauche ich ja nachher nicht mehr. Der Ansatz von Lightroom ist ja eigentlich genau das Umgekehrte. Also ihr speichert das RAW, ihr verändert im Prinzip an dem Bild gar nichts, sondern ihr speichert nur die Veränderung dieses Bildes, die nicht in das Bild selber reingeschrieben wird, deswegen auch non-destruktiv. Und könnt im Bedarfsfall dann einfach die Bilder so, wie ihr sie braucht, nachher exportieren. Ich hatte jetzt den Fall gehabt, und das ist vielleicht eine ganz gute Erklärung dafür, dass das wirklich Sinn macht. Ich hatte mich mit einem Kunden unterhalten, für den wir in 2006 mal ein Shooting gemacht haben. Das war nachts. Das war das war eine Veranstaltung. Ganz viele Kerzen, ganz viele, wir haben im Prinzip DRIs gemacht oder HDRs, je nachdem, wie man es sehen mag. Und das war damals irgendwie noch eine relativ neue Technik gewesen. Wir haben das auch alles, jedes Bild in Photoshop selber bearbeitet, die DRIs dort händisch generiert, haben fast 2 Stunden pro Bild verbracht. Und als RAW-Converter diente damals nur der RAW-Shooter Premium, den es damals gab. War schon ein recht gutes Programm. War ja der Vorgänger von Lightroom. Die haben ja Pixmatic damals aufgekauft, Adobe. Und die Möglichkeiten, die man aber jetzt mit Lightroom hat, die sind ja ein Vielfaches größer als das, was vorher machbar war. Wenn man an die Rausch- oder die Entrauschung denkt, die Möglichkeiten, den Weißabgleich einzustellen. Also es gibt eine viel größere Möglichkeitenfacette als das, was einfach damals ging. Und in der Kombination dann noch das DRI nachher in Pixmatic zu bearbeiten, ist natürlich ideal. So, jetzt hatten wir uns da wie gesagt unterhalten und er sagte, ja, übrigens die Bilder, die wir uns damals gemacht haben, die sind ja recht schön geworden und wir wollen jetzt ein Buch veröffentlichen und da sollen noch einige von diesen Bildern mit veröffentlicht werden. Bin natürlich neugierig geworden, habe gefragt, welche Bilder. Wir haben uns die angeschaut und ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil ich gedacht hatte, solche Bilder würdest du heute nicht mehr abgeben. Und dann hatte ich ihm angeboten, dass ich mir die Bilder einfach nochmal vornehme und mit den heutigen technischen Möglichkeiten einfach nochmal ein bisschen überarbeite. Und siehe da, das Ganze war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da habe ich dann wirklich wieder gemerkt, was es ausmacht, sich die RAWs einfach zu speichern und dann, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt oder wenn es einfach... wenn die irgendwo gebraucht werden, dann einfach vielleicht nochmal rauszuziehen und zu gucken, was kann ich jetzt unter heutigen Gesichtspunkten nochmal draus machen. Das einfach nur als Tipp für euch, speichert euch wirklich die RAWs ab, auch wenn es große Datenmengen sind, aber wenn es gute Bilder sind, dann habt ihr einfach, wenn sich die Technik verändert, irgendwann auch nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen was dran zu machen.
Ja, und da hier noch ein ganz kleiner Tipp von mir. RAWs der letzten Jahre speichern ist richtig gut, hat Marek absolut recht. Nur macht euch vorher die Mühe, wenn ihr was importiert in Lightroom oder ein anderes Programm nutzt, schaut euch die Bilder an und löscht zumindest die, die ihr nicht gebrauchen könnt. Welche, die scharf sind, die komplett falsch belichtet sind, wo nichts zu retten ist. Schmeißt sie raus, die Datenmenge könnt ihr euch tatsächlich sparen. Alles andere hebt euch auf. Kauft euch eine externe Festplatte, sortiert das Ganze schön, archiviert es und ihr werdet manchmal froh sein, wenn ihr auch nach Jahren noch darauf zugreifen könnt. Ja, und wenn wir jetzt von Archivierung, RAW speichern und aufheben und allem anderen ein bisschen gesprochen haben, Lightroom ist das eine, wenn Lightroom rauskommt oder ein neues Adobe-Produkt, dann kommt spätestens zu neuen Kameras auch ein Update des Camera RAWs raus und da sind wir jetzt bei der Version 6.1. Ja, das geht seit 2. Juni ist es veröffentlicht. Seit 6. gibt es das Ganze auch in Deutschland zum Download. Das RAW-Plugin ersetzt das Original-RAW-Plugin. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem ganz tollen Knackpunkt. Also, neue Kameras werden unterstützt, unter anderem die Canon EOS 550D, eine Digital Rebel T2i, EOS KISS X4 Digital, Kodak Z981, Leaf Aptus 2.8, Leaf Aptus 10R, Mamiya TM40, Olympus EPL1 und E600, die Panasonic G2 und G10 und Sony A450. Jetzt kommt wieder der tolle Knackpunkt und ihr wisst, ich habe mich schon mal tierisch geärgert, weshalb ich mir CS4 kaufen musste, obwohl ich es noch nicht haben wollte. Denn auch hier ist es wieder so, dieses RAW-Plugin funktioniert nur bei Photoshop CS5 und nicht drunter. So, das heißt, wenn ich mir wieder eine neue Kamera kaufe, kaufe ich mir auch wieder CS5. Wir möchten euch trotzdem darüber informieren. Adobe wird weiterhin seine Politik so betreiben, dass man, wenn man das RAW-Profil unterstützt haben möchte, neuere Kameras auf das neue Produkt zugreifen muss. Wir hoffen, dass irgendwann einmal Adobe hier ein Einsehen haben wird. So, somit sind wir nicht immer für alle Entscheidungen von Adobe, aber wir sind leider Gottes nicht in der Lage, das zu ändern. Wir schauen einmal. Ja, und wer kennt das Problem nicht, dass wenn er unterwegs ist, keinen externen Blitz dabei hat und nur der kleine interne Blitz übrig bleibt?
Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, mal die Hörerrückmeldung ein Stück weit vorzuziehen, wenn wir hier so intensiv bei dem Thema Adobe sind. Uns hat ein Hörer nämlich einen Kommentar geschrieben. Also, der Gerhard hat uns geschrieben, warum geht ihr so intensiv auf Adobe-Software ein? Immer Lightroom, Photoshop, als ob es nichts anderes gäbe. Okay. Ihr solltet meiner Einschätzung nach neutraler sein. Und wenn eine Empfehlung oder Darstellung bitte auch mal andere Produkte erwähnen, zum Beispiel Aperture 3. Dafür gibt es ebenfalls Updates von Nick oder. Ansonsten höre ich euch immer gerne. Leider erscheint euer Podcast nur alle 4 Wochen.
Ja, okay.
Das stimmt in letzter Zeit schon, wenn wir uns das eigentlich anders auf die Fahne geschrieben haben. Aber lieber Gerhard, wir haben momentan echt so viel Arbeit am Hut. Wir würden das gerne in kürzeren Abständen machen, aber mehr kriegen wir momentan einfach nicht gebacken. Ja. Aber wir versuchen es jetzt wieder öfter zu machen, ja, versprochen.
Ja, wir arbeiten daran. Also tatsächlich ist es genau so, wir gucken, dafür sind wir auch zu dritt und versuchen das so zu organisieren, dass wenigstens 2 von uns immer da sind. Und Gerhard, ja, ich meine, wir geben dir recht in der Hinsicht, Adobe kommt etwas öfter vor. Aber aus welchem Grund? Es ist relativ einfach. Adobe ist zum einen wirklich momentan einer der Standards in der Fotobearbeitung und auch bei Designern, Layout und sonstigen wird Adobe immer öfter verwandt. So, somit sind auch wir mit Adobe ausgestattet und arbeiten damit am meisten. Wir sind in der Hinsicht leider nicht so ausgestattet, dass wir derzeit schon von der Industrie gesponsert werden, dass wir Software testen und probieren. Wenn es uns die Zeit erlaubt, sind wir aber jederzeit gerne bereit, uns auch mal ein kostenloses Demo anzuschauen und zumindest einen ersten Einblick in ein Programm zu erhalten, zu vermitteln und natürlich auch eine Empfehlung auszusprechen. Hier gucken wir auch gerne mal nach Möglichkeit in Aperture 3 oder ähnliches rein. Aber es ist halt wirklich zeitabhängig und für uns das Einfachste ist, euch das zu erzählen, was wir tatsächlich in- und auswendig kennen und beherrschen. Was uns auch am meisten persönlich anspricht. Wir geloben durchaus Besserung, vielleicht nicht jedes Mal in der Folge auch nicht Adobe zu erwähnen und dafür was anderes. Ich denke, das ist auch nicht das Ziel, das du hier angesprochen hast. Hab bitte ein bisschen Verständnis für uns, aber wir haben auch Verständnis für dich und für alle anderen Hörer. Wir schauen, dass wir auch ab und zu mal was anderes mit reinnehmen. Ja, das ist immer wieder schön. Und
genau, also es ist im Prinzip so, wie Michael es gesagt hat, wir arbeiten einfach regelmäßig mit den anderen Programmen und fällt uns leichter, darüber einfach zu sprechen, was wir tagtäglich machen. Wenn jemand allerdings da draußen ist, der mehr Erfahrung auch im Thema Aperture 3 hat etc., dann meldet euch einfach mal bei uns. Wer auch Lust hat, vielleicht mal ein Interview zu machen oder da irgendwas darüber zu erzählen, dann sind wir da auch bereit, da irgendwie ein Interview zu machen und ihr könnt ein bisschen von euren Erfahrungen auch berichten. Wie gesagt, wenn es die Zeit zulässt, dann testen wir das gerne. Es ist natürlich immer ein bisschen was anderes, etwas zu testen, als wenn man wirklich lange Zeit mit so einem Produkt arbeitet und sich da schon ein bisschen intensiver mit auskennt. Und uns geht es einfach darum, auch über Dinge einfach zu erzählen, mit denen wir uns gut auskennen und nicht Sachen, die wir irgendwo jetzt nachgelesen haben oder sowas.
Ja, und ganz kurz nur zu einer Erläuterung, wie wir im Endeffekt unseren Podcast, den Aufbau der Organisation betrachten. Für uns zählt auch eine Videofolge, auch wenn die letzte in Klammern nur über den Workshop ging, als vollwertige Folge. Wir sind also nicht nur ein reiner Audio-Podcast, wenn auch da unser Schwerpunkt liegt. Es kommen auch ab und zu Videofolgen mit Location-Tipps, mit kleinen Rückblicken, mit Anleitungen und. Auch das zählt mit als vollwertige Folge. Deswegen kann es manchmal 4 Wochen erscheinen, aber es sind tatsächlich dann 2 bis 3. Aber da drin bewegen wir uns eigentlich hauptsächlich. Aber wir geloben Besserung.
Ja, jetzt haben wir. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja schon öfter drin jetzt einfach immer gesagt, schickt uns Anregungen und Themen, die euch interessieren. Und insofern werden wir das natürlich aufnehmen und werden auch mal gucken, dass wir Aperture irgendwann mal testen und runterladen und uns das mal ein bisschen genauer angucken. Aber insofern auch hier wieder die Ermunterung, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, was wir als Themen mit aufnehmen können, dann schickt uns eine E-Mail an info@fotopodcast.de und wir versuchen das Ganze mit einzuarbeiten.
Denn wir bleiben unserem Grundsatz treu, dieser Fotopodcast ist für euch und wird durch euch mitgestaltet. Also immer her mit euren Themenvorschlägen, mit den Anfragen, ja, mit Wünschen, Kommentaren, Kritik, positiv wie negativ. Wir nehmen das gerne auf, wir nehmen uns das zu Herzen, wir freuen uns über Lob und alles andere nehmen wir als konstruktive Kritik auf. Das heißt, nichts Schlechtes, sondern hey, es ist ganz okay, aber es geht noch ein bisschen besser. Wir nehmen das alles gerne an. Ja, und eins möchte man natürlich auch noch kurz erwähnen. Wir sind ja in der Hinsicht sponsorenfrei. Wir können unsere Themen selber auswählen, haben uns aber hierzu, ja, zumindest für unsere Hörer, die uns gerne hören, die ja Lust haben an, sagen wir es so, einem kleinen Fanartikel des Fotopodcasts. Dazu haben wir uns was Neues einfallen lassen. Marek, komm.
Genau. Sprich. Also es geht uns einfach darum, wer uns ein bisschen unterstützen möchte, für den haben wir uns was überlegt, so dass wir uns einen kleinen Fotopodcast-Shop eingerichtet haben. Also uns geht es absolut jetzt nicht damit darum, da jetzt irgendwie riesig viel Geld mit zu verdienen, nur wir haben halt ja Providerkosten etc. Und insofern haben wir uns da einen kleinen Shop gestaltet. Das ist einfach hier so ein Spreadshirt-Shop. Ihr kommt da ganz einfach über unsere Webseite drauf und dann haben wir da ein paar T-Shirts. Wir haben Schlüsselbänder, Tassen, Kappen, Buttons, einfach mit unserem Logo drauf, mit ein paar netten Sprüchen drauf. Wie zum Beispiel, hier gibt es eins mit Großbildjäger. ich habe das Fotogen. Wir haben ein paar Kinder-T-Shirts. Ja, einfach so ein paar lustige Sachen. Und wo wir denken, das könnte euch vielleicht gefallen. Das war ja auch ein Vorschlag, der auf einem Workshop kam, wo Hörer einfach gesagt haben, wir würden euch gern unterstützen, aber wüssten jetzt nicht wie. Und daher haben wir das einfach mal aufgegriffen und haben da so einen kleinen Spreadshirt-Shop gemacht. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Der ist auf unserer Webseite und auf der rechten Seite unter den Links, rechts, links. da ist alles aufgelistet. Fotopodcast bei Vimeo, Fotopodcast in iTunes und unten steht dann irgendwo auch der Shop. Genau.
Genau. Und ja, lass dich überraschen, es kommt immer mal wieder was Neues dazu. Wir lassen ganz uns so schön sein. Ne? Ganz schicke T-Shirts mit guten Sprüchen. Ja, gut.
Ich habe mir auch schon eins bestellt. Das ziehe ich dann in Berlin an.
Ja, gut, Berlin. Ach, wir kommen eigentlich in unserer Reihenfolge ganz durcheinander, aber wenn wir Berlin schon haben, ne? Aber dann lass uns doch bei Berlin bleiben. Na, ihr wisst ja im Endeffekt, dass jetzt gegen Ende des Monats unser Hörertreffen in Berlin stattfindet. Aufgerufen haben wir es schon in den letzten Folgen. Ja, wir haben auch eine über, ja, 1-3, tipp, tipp, in den letzten Folgen, Schnitt, so. Wir haben mittlerweile eine ganz hübsche Anzahl an Hörern, wie in der letzten Folge schon angekündigt, das sind gut 15 Stück, eine überschaubare Gruppe, freuen uns auf jeden, der noch dazukommt, jemand, der in Berlin wohnt und sagt, hey, spontan, ich komme mal den einen Tag dazu, vielleicht Samstag oder Sonntag oder Samstag und Sonntag, eine E-Mail an info@fotopodcast.de. Jemand, der noch übernachten möchte, das Hotel ist ausgebucht, aber auch dann gibt es noch andere Möglichkeiten in Berlin.
Ich glaube, es gibt noch ein zweites in Berlin.
Ja, ja, es gibt also nicht nur zwei, ich habe gehört, es sind wenigstens drei. Nein. Und Berlin hat auch ganz tolle Brücken. Nein, also auch da lässt sich mit Sicherheit noch was organisieren. Im Laufe dieser Woche, das ist die Info an alle Hörer, die sich schon angemeldet haben, kommt dann auch tatsächlich die E-Mail mit einem kurzen Ablaufplan, wann wir uns um wie viel Uhr jeweils am Hotel treffen und ja, was sonst noch so auf euch zukommt. Ihr dürft euch noch ein bisschen überraschen lassen, aber diese Woche tatsächlich kommt die E-Mail.
Genau, ich war ja vor 2 Wochen in Berlin gewesen mal wieder und habe mich dort auch mit dem Marc getroffen. Wir haben ein bisschen philosophiert, was wir während dem Wochenende, mit dem Fotopodcast-Wochenende machen können. Und ja, ich habe mir dann auch ein paar Locations angeguckt und wir haben da schon ein bisschen was zusammengeschrieben und denke ich ein paar ganz coole Locations rausgesucht, sodass jeder eigentlich auf seine Kosten kommt, wer vielleicht noch nicht in Berlin war und wer Berlin schon ein bisschen kennt und ja, da einfach noch ein bisschen mal was anderes sehen will als das Berlin, was man so von Touristenführungen oder sowas kennt.
Ja, und vielleicht eins.
Ihr könnt gespannt sein. Und auch von den Restaurants haben wir uns was richtig Tolles ausgesucht.
Ja, und da ist jetzt genau dann mein Aufruf noch an die Hörer. Wir kennen schon viele von euch, aber nicht alle, denn na gut, wir kennen schon einen kleinen Bruchteil von der Anzahl der Hörer, die wir regelmäßig haben. So rum ist eigentlich richtig. Aber gerade an die Hörer, die mit nach Berlin kommen und dann an dem Hörertreffen teilnehmen und mit uns wahrscheinlich auch dann essen gehen, sollte der ein oder andere Lebensmittelallergiker unter euch sein, der was nicht essen darf, der setzt sich bitte mit uns in Verbindung. Wir kennen das aus eigener Erfahrung und wir wissen, dass es nicht immer in jedem Lokal das Essen so angerichtet werden kann, wie es dann der jeweilige Gast benötigt. Eine kurze E-Mail an uns und auch da können wir euch weiterhelfen.
Gut, wunderbar.
Ja, siehst du, und jetzt...
So, dann kommen wir zu dem jetzt dreimal verschobenen Thema des externen Blitzes.
Ja, des externen Blitzes, den man nicht dabei hat.
Genau, genau. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder. Wir waren neulich unterwegs gewesen und war hier so eine Veranstaltung, die mich total interessiert hat. Und ich wollte da einfach bei so einer Ausstellung so ein paar Exponate fotografieren. Und habe mir da jetzt auch nicht großartig vorher Gedanken gemacht, dass ich meine Ausrüstung durchgeguckt habe, wie man das bei einem normalen Shooting macht. Hast geguckt, ob die Akkus geladen sind, hast du Speicherkarten etc. Also ich habe diesen Check dann vorher nicht gemacht. Ich habe einfach meine Kamera genommen und bin hingefahren. So, was war passiert? Natürlich war der Akku von dem Blitz leer gewesen. Und jetzt habe ich dann mit dem internen Blitz weiter fotografiert. Ist ja eigentlich auch kein Problem, aber natürlich ist die Bildqualität dann nachher dementsprechend gewesen. Das heißt, schöne harte Schatten direkt dahinter. Und dahinter auch gleich Wände waren. Also das war so eine Bonsai-Ausstellung gewesen. Und das sah eigentlich ziemlich, nicht so wirklich dolle aus. Dabei ist mir dann eingefallen, dass mein Vater neulich bei mir vorbeikam und wir halten uns immer so mit irgendwelchen Neuerungen, so einen kleinen Schlagabtausch. Und er rief mir, nachdem er sich den neuen Gary Fong Lightsphere gekauft hat und total begeistert davon ist. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich so ein Fan davon, aber was ich schön finde, ist, dass der jetzt mittlerweile zusammenfaltbar ist und nicht mehr so viel Platz wegnimmt. Rieb er mir einen Diffusor für einen internen Blitz unter die Nase und fragte mich, was ich davon halte. Sieht ja recht interessant aus. Wir haben das mal ausprobiert und es war wirklich klasse, was da für Ergebnisse rauskamen. Also der macht ein schönes, weiches Licht. Das Ganze gibt es auch, wie gesagt, von Gary Fong. Und den steckt man im Prinzip oben auf den Blitzschuh rauf, den schiebt man da einfach rauf. Das ist so eine kleine halbrunde Plexiglas-Platte, die so kleine Noppen drauf hat, sodass das Licht einfach diffuser wird. Und nennt sich bei Gary Fong Puffer Pop-Up Flash Diffusor und kostet dort $21. So, das Ganze gibt es aber auch von Delamax, ein Set, wo glaube ich gleich sogar drei verschiedene Farben mit dabei sind, für 9 Euro oder 9,90 Euro. Zum Beispiel erhältlich bei Amazon.de. Wir verlinken das einfach mal. Also es gibt bestimmt auch noch irgendwelche anderen Händler, die das haben, aber dort habe ich es jetzt schon gefunden. Und da bekommt ihr, wie gesagt, dann gleich drei Farben mit. Da ist der normale weiße, dann ein gelber und ein blauer, je nachdem unter welchen Lichtsituationen ihr fotografiert. Und das Ganze ist wirklich klasse, um es immer dabei zu haben. Das nimmt wenig Platz weg und wenn ihr keinen großen Blitz mitnehmen wollt oder der eben mal leer ist und ihr müsst noch schnell ein paar Schüsse machen, dann hat man da einfach was, wo man wenigstens ein bisschen weicheres Licht hinbekommt. Und für den Preis fand ich das wirklich eine tolle Sache. Wie gesagt, wir verlinken das Ganze. Der heißt Delamax. Und ja, schaut euch das mal an.
Jo, dann kommen wir auch schon so langsam aber sicher für heute zum Ende, Marek. Die Folge 48. Wir nähern uns der Jubiläumsfolge 50. Bereits in Folge 47 haben wir einen Aufruf an unsere Hörer gestartet und baten euch um... entweder Hörerglückwünsche, wenn ihr denn möchtet, zur Folge 50, einfach bitte aufzunehmen, ob im Format WAV oder MP3.
Wir bitten darum, Glückwünsche aufzunehmen. Das klingt auch toll.
Ja, also entweder die sogenannten Hörerglückwünsche oder auch Fragen aufzuzeichnen und uns bitte für die Folge 50 zuzusenden. Einfach wieder an info@fotopodcast.de. Die E-Mail-Adresse kennt ihr schon. Es ist etwas Neues. Die Idee kommt von einem unserer Hörer, dem Tino. Der hat gemeint, hey, das ist ganz nett, aber ich fände es ganz cool, wenn auch Hörer vielleicht mal was aufzeichnen und euch schicken. Und das können Fragen sein, das können natürlich auch dann Glückwünsche sein. Macht das doch bitte. Wir haben bisher leider noch keine Zusendung erhalten. Wir wissen, diese Vorbereitung braucht etwas Zeit. Deswegen haben wir schon in der letzten Folge angefangen, euch darauf anzusprechen. Und ja, die Zeit läuft so langsam davon. Noch die Folge 49 und dann kommt die Folge 50. Und ihr dürft dann gespannt sein, ob und was und wer denn bei uns angekommen ist.
Noch zwei Türchen aufmachen.
Noch zwei Türchen, dann ist Folge 50. Ja, und bis dahin, das heißt Folge 49, verabschiede ich mich von euch. Marek, es hat Spaß gemacht.
Ja. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.